Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Remix. Heute in einer Traumbesetzung. Wir sind nebeneinander gereiht, wie die Hühner auf der Stange. Gendermäßig in Ordnung, Reih und Glied, Mann, Frau, Mann, Frau. Ich bin Safira, die Reihe geht weiter mit
Unsan.
Dann kommt Marie.
Und Jason.
Wenn das nicht mal die Top-Einleitung zu unserem heutigen Thema war, weiß ich auch nicht.
Ja.
Was ist denn der Hashtag der Woche?
Penis-Attitüde!
Wie?
Wir reden heute über das. Wir wollen heute mal über Gender reden. Wir wollen heute mal so über Geschlechter und Geschlechterrollen und über Penis-Attitüde reden. Hashtag der Woche.
Und über Feminismus.
Und Penis-Attitüde. Ich finde das übrigens ein fantastisches Wort.
Ja.
Muss ich gerade mal sagen.
Aber du musst jetzt auch die Geschichte erzählen, wie es dazu kam.
Habe ich vergessen.
Was?
Gar nicht.
Doch.
Von Jess. Yes.
Von Jess?
Ja, die Geschichte.
Ach so,
mit
stimmt.
Mit dem Holzfällen. Ja.
Richtig. Ich habe eine Freundin.
Holzfällen.
Sie ist wirklich, wirklich großartig. Sie war mal mit ihrer Familie in so einer Hütte, wo es keinen Strom gab und wo man immer für Feuer und Licht und so Holz hacken musste. Und sie hatte einen recht schlechten Tag. Und dann hat sie eine Axt genommen und hat gesagt, ich gehe jetzt Holz hacken. Und da kam einer irgendwie, der Neffe ihrer Freundin kam, glaube ich, an und meinte so, du kannst gar nicht Holz hacken, du bist ein Mädchen. Ich kann mir so richtig vorstellen. Und sie guckt ihn so an und meinte so, hackst du Holz mit deinem Penis? Nein? Gut, dann gehe ich jetzt Holz hacken.
Sehr geil.
Ich liebe diese Geschichte. Und sie sagt, dass sie das halt immer macht, wenn jemand ihr dumm kommt und sagt, einparken, Frauen können nicht einparken. Dann fragt sie immer, parkst du mit deinem Penis ein? Nein? Gut, dann mache ich das jetzt mal.
Oh, herrlich.
Ja. Penis-Attitüde. Finde ich großartig.
Hashtag der Woche.
Hashtag der
Vielleicht
Woche.
Sollte ich das noch erweitern, damit es wirklich ein bisschen fies wird. Sie sagt, das Einzige, was Männer mit ihrem Penis können, was Frauen nicht können, ist die Windmühle. Ja. Ab jetzt geht's nur noch aufwärts.
Okay, die kommen da jetzt weiter.
Großes Kino. Aber die ganze Feminismusgeschichte schien ja vor einiger Zeit ein wenig tot. Also der Feminismus, der hat ja wohl nichts mehr zu sagen gehabt. So sinngemäß hat es mal einen Artikel in der Süddeutschen gegeben vom Jahr.
Ja, das ist ganz interessant. Die Alice Schwarzer, die ja immer das Flaggschiff war, hat ja mal irgendwie so ein Hashtag gemacht, so ich mag Emma Weil oder irgendwie sowas. Habt ihr das mitbekommen?
Mhm.
Da sollten Leute halt eben so unter so einem Hashtag halt eben sagen, was sie so toll an Emma und an Feminismus und so finden. Und das sollte halt eigentlich so ein Publicity-Ding werden und das ist so total nach hinten losgegangen, ne? Überaltet, hat nichts mehr mit meinem Leben zu tun, es ist diskriminierend und so weiter und so fort. Ist halt so richtig niedergemacht worden. Ich fand das ein bisschen lustig, weil die sich halt eben dadurch neuen Aufschwung erhofft haben und in Wirklichkeit haben die halt dann erkannt, okay, die Schiene, die wir hier fahren, kommt vielleicht doch nicht so gut an bei der Mehrheit.
Aber das glaube ich auch, also es wurde auch stark kritisiert, eben dieser Artikel, dass Feminismus jetzt irgendwie nichts mehr zu sagen hat oder nicht mehr aktuell ist. Es ist halt immer die Frage, für wen ist es nicht aktuell? Ne, und was will gehört werden, was will nicht gehört werden. Aber da ist ja, ist es ja immer die Diskussion, ist immer da, die Probleme sind auch immer da.
Ne? Ja, ich glaube, dass der Artikel ging auch ein bisschen dahingehend, dass es auch in der Medienlandschaft nicht mehr diskutiert wird. Also und das muss man eben auch sehen, es gibt ja auch eine Gegenbewegung, ne, die wahrscheinlich die bekannteste Anti-Feministin, die sich trotzdem auch irgendwie Feministin nennt oder nicht oder so, die Birgit Keller. Ja.
Okay.
Die hat ja zum Beispiel ein Buch geschrieben, ich habe es nicht gelesen, aber den Titel, der ist ja schon krass genug, ne? Da macht doch die Bluse zu. Und das Krasse ist, dass ich das im beruflichen Umfeld diese Einstellung durchaus auch kenne. Also das ist jetzt nicht so weit weg. Ne? So Von daher,
ich war auch schockiert, als ich Gender Gaga, ich glaube ihr zweites Buch war das, in der christlichen Buchhandlung gefunden habe. Da habe ich auch überlegt, ob ich so einen Beschwerdebrief schreiben soll. Habe ich aber nicht gemacht, dummerweise. Das war in der Heimat in Süddeutschland, aber unfassbar, wirklich.
Also wenn die sagt halt eben was, Bluse zu was? Sagt ihr das echt?
Ja, wenn ja klar. Also ich weiß jetzt nicht, ob das Einzige ist, was sie dazu zu sagen hat, aber die Grundeinstellung ist das.
Das ist so total dumm und ich muss das jetzt vielleicht an dieser Stelle nochmal sagen, weil das so dumm ist. Das gibt es ja eigentlich relativ viel. Ne? Frauen werden belästigt, dann ne, kleide dich halt. Und gleichzeitig, und das sind genau die gleichen Leute, die dann sagen, ja, aber hier verschleiern und Burka und so. Oh,
ja.
Geht gar nicht. Ne, das ist irgendwie auch so ein total messend mit verschiedenerlei Maß. Blöd. Dumm.
Ja, und sie ist Penis auch eine...
Tüte.
Sie ist auch eine, die sagt, irgendwie es gibt wichtigere Probleme, womit wir bei diesem tollen Taz-Artikel wären.
Ja, ne? Ja, genau.
So nach dem Motto eben... ist ja alles kein so Problem und genau, wenn also ein bisschen, wir sehen ja, dass Frauen es schaffen können, ne? Wir haben Frauen, die in der Wirtschaft ganz weit vorne sind, die in der Politik ganz weit vorne sind, aber ich finde es krass, eben, dass das Verständnis nicht da ist, dass es eben die Chancen trotzdem noch nicht gleich sind und dass es eben nicht jede Frau schaffen kann.
Ja, die Chancen sind nicht gleich und die Frau schafft es halt eben auch nur, wenn sie halt eben stereotypes männliches Verhalten übernimmt.
Ellenbogen. Oder?
Ja, also ne, wenn man so von hegemonialen Verhalten ausgeht, dann sind Frauen in der Leiterschaft die diese Hegemonie halt eben besonders erfüllen. So.
Ja, Hillary Clinton kann Präsidentin werden, aber sie kann das nur, weil sie eben nicht die Frau ist, die zum Beispiel im Fernsehen eine Träne vergießen würde, sondern die ist im Knallhart.
Und da ist auch die Doppelmoral, die ich immer wieder echt zum Kotzen finde. Gerade bei diesen ganzen Diskussionen um Hillary Clinton und wie sie auch kritisiert wird von Männern, drehen sich die Kritiken sehr oft darum, dass sie kalt sei, berechnend sei, was weiß ich. Also da werden so viele Attribute benutzt, die, wenn ein Mann sie verkörpern würde, nicht kritikwürdig wären,
genau.
Eigentlich.
Die wären positiv belegt.
Ja, genau, richtig. Das heißt, eine Hillary Clinton, die konnte sich durchsetzen, weil sie bestimmte, kann man sich auch drüber streiten, aber Stereotype, Eigenschaften vielleicht verinnerlicht hat. Ob das stimmt, ist auch nur mal eine Frage, aber das scheint die Wahrnehmung zu sein. Ne? Also sie konnte nur so weit kommen, weil sie das getan hat. Und dann wird ihr das aber zum Vorwurf gemacht und es gibt Menschen, die sie deswegen nicht wählen wollen.
Das ist schon krass.
Das ist heuchlerisch.
Ja, und also sie ist eine Frau, sie ist aber auch eine privilegierte Frau, ne? Also irgendwie was sexuelle Orientierung angeht, was irgendwie soziale Schicht angeht, also ne, weiß nicht. Eine schwarze Arbeiterin hätte es wahrscheinlich schwerer, Präsidentin zu werden. Oder würde es auch wahrscheinlich
ja,
nicht werden. So,
ne? Wir können erstmal feiern, wenn überhaupt eine Frau Präsidentin wird.
Genau, aber gleichzeitig, ich finde trotzdem musst du irgendwie gucken, das hat auch diese Feministin, bei der ich den Vortrag gehalten habe. Ich war in Berlin bei einem Vortrag von einer Feministin, wo es irgendwie darum geht, was ist
Feministin? Wieso sagst du eigentlich Feministin, wenn sie sich selber, was hat sie gesagt? Sie ist keine Frau?
Ja, aber als Feministin bezeichnet sie sich schon.
Verrückt.
Und
mit oder ohne Sternchen?
Ich weiß es nicht. Sie ist,
da kommen wir gleich noch zu.
Ja.
Sorry.
Auf jeden Fall, sie meinte sich, man muss sich halt auch immer überlegen, also es gibt verschiedene Feminismen, auch super spannend, nicht den Feminismus. Man muss sich aber auch überlegen, wenn ein Feminismus irgendwie auch nicht lesbische Frauen, irgendwie Frauen, Arbeiterfrauen, Frauen mit Behinderung einschließt, so für wen ist er dann?
Mhm.
Also das, du kannst das nicht... also es kommt immer viel dazu. Wir sind ziemlich verstrickt und wir haben es nicht einfach irgendwie damit. Aber ich finde, klar, es ist cool, wenn eine Frau Präsidentin ist. Aber wie gesagt, das heißt immer noch nicht, dass es irgendwie mehr Gleichberechtigung, mehr Chancengleichheit gibt, ne? Und dass es mehr Leute schaffen können.
Ja, ist ja genauso.
Weil sie angeschafft
hat. Ja, nee,
wir
überhaupt
haben,
nicht.
Wir haben jetzt in den USA einen schwarzen Präsidenten. Und trotzdem ist jetzt mit Black Lives Matter ganz klar, es gibt ein heftiges Rassismusproblem in den USA. Ja. Also.
Ja, ich habe da mal, das war sogar der Pastor, der ehemalige Pastor von Barack Obama, der das gesagt hat. Obama musste sich ja öffentlich von dem distanzieren, so ich das mitgekriegt habe, weil diesem Pastor vorgeworfen würde, er sei amerikafeindlich. Denn in seinen Predigten ist er öfter mal ziemlich kritisch gegenüber gesellschaftlichen Zuständen in den USA. Und der hat einmal in einer Predigt die Analogie benutzt, dass es mit dem Rassismus ein bisschen so sei wie, also man müsste sich vorstellen, dass man einen Kuchen gebacken hat, holt den aus dem Ofen raus und dann sieht man, oh, ich habe gar keinen Zucker reingetan. Und dann kann man sich überlegen, was man tut. Nimmt man jetzt Zucker und streut das drüber und versucht so den Kuchen zu retten, aber dann ist es immer noch nicht wirklich ein Kuchen, der genießbar wäre. Das heißt, ein bisschen so ist es mit bestimmten Maßnahmen, die es gibt, wo vielleicht einzelne Menschen in Führungspositionen kommen, die eine andere Hautfarbe haben als die weiße. Und damit suggeriert wird, okay, wir haben das Problem von Rassismus gelöst. Aber eigentlich müsste man den Kuchen auseinandernehmen und nochmal von vorne anfangen und von vornherein Zucker integrieren quasi. Also das Problem ist viel tiefgehender und da helfen solche einzelnen Maßnahmen nicht wirklich, sondern sind oft auch nur Augenwischerei oder verdecken, was da ja, eigentlich vor sich geht.
Okay, lass uns mal ein bisschen darüber reden, was so die Inhalte sind, über die, also ganz aus dem praktischen Leben, wo Feminismus eine Rolle spielt. Ich glaube, du hast einen Artikel oder sowas rausgefunden.
Ja. In der Taz erschienen ist. Schon ein bisschen länger her. 2015, genau. Er heißt hier bitte meine Problemliste. Wollt ihr ihn hören?
Ja, klar.
Ja. Ja.
Von Margarete Stokowski. Es gibt eine Frage, die man als Feministin mit sehr großer Wahrscheinlichkeit gestellt kriegt, sobald man etwas kritisiert hat. Es ist die Frage, habt ihr keine anderen Probleme? Gerne auch in der Variante, na wenn das dein einziges Problem ist, dann Glückwunsch. Tja, nein, es ist nie mein einziges Problem. Aber wenn ihr es so dringend braucht, Freunde des offenen Diskurses, dann habt ihr hier, bitte gerne, meine aktuelle Problemliste. Ich habe ein Problem damit, dass Schönheit immer noch die erste Eigenschaft ist, nach der Frauen beurteilt werden. Jemand hat eine neue Freundin. Und, ist sie hübsch? Aha, immerhin. Ich habe ein Problem damit, dass wenn die Süddeutsche Zeitung ein Frauen verändern Wirtschaft Magazin macht, ein Schmetterling auf der Titelseite ist. Weil, ja weil was? Weil Frauen so flatterhafte, filigrane Wesen sind? Ja, es ist schwierig, Weiblichkeit als solche zu symbolisieren. Es ist geradezu außerordentlich knifflig und das könnte daran liegen, dass es sie nicht gibt. Welches Tier hätte man für Männlichkeit genommen? Ein Hirschkäfer? Ich habe ein Problem damit, dass es Sendungen gibt, die Frauentausch heißen. Man kann Frauen nicht tauschen, weil man sie nicht besitzen kann. Ich habe überhaupt ein Problem mit Shows, in denen mit Frauen hantiert wird, wie mit bekackten kleinen Chihuahuas, die durch Ringe springen sollen. Ich habe ein Problem damit, dass es immer noch eine Marke mit dem idiotischen Namen gibt, du darfst. Ich muss mir von einer Packung Käse nicht sagen lassen, dass ich sie essen darf. Niemand muss das. Und niemand muss denken, es sei eine kleine Sünde, ein Stück Torte zu essen oder drei Stück. Sünde ist, wenn man jemanden umbringt. Wenn man ihn da noch auf isst, dann ist es Doppelsünde, aber Torte nicht. Ich liebe das, aber Torte nicht. Ich habe ein Problem damit, dass bei Frauen, die sich um ihre Familien kümmern, davon ausgegangen wird, dass sie das dank ihres liebenden Wesens sowieso und gerne tun. Ich habe ein Problem damit, dass Leute denken, Frauen können heutzutage alles erreichen, weil Angela Merkel ja Bundeskanzlerin ist. Ja, richtig, ist sie. Sie wird Mutti oder Angie genannt und tut gut daran, jedes Mal die gleiche Kleidung in einer anderen Farbe zu tragen, weil ihr Körper, wenn sie ihn zeigt, zum Zentrum unfassbarer Aufregung wird. Egal, ob sie ein Ballkleid trägt, jemand sie im Badeanzug fotografiert hat oder sie einen Fisch isst. Das ist für niemanden gut. Ja, Frauen können nicht nur Kanzlerin, sondern auch Verteidigungsministerin werden, aber dann wird eben über sie geschrieben: Unter einem dunkelgrauen Wollmantel trägt sie eine hellblaue Bluse mit grüner Strickjacke, eine dunkle Hose und schwarze Lederstiefletten mit halbhohen Absätzen.
Das ist so ekelhaft, das kann man sagen. Ja. Blau und grün zusammen. Oh.
Stimmt, da war es
wohl. Ich habe ein Problem damit, dass Millionen Jungs in dem Glauben aufwachsen, sie seien nur richtige Männer, wenn sie mit genügend Frauen Sex hatten. Das ist für die Männer nicht gut und für die Frauen auch nicht. Ich habe ein Problem damit, dass Millionen Mädchen sich abhungern, kotzen und ritzen und damit all ihre Wut gegen sich selbst richten, statt gegen das, was sie kaputt macht. Bitteschön.
Guter Artikel.
Der ist gut.
Das ist ja mal ein ganz guter Überblick, finde ich. Wo im Alltag einiges schief läuft.
Also ich glaube, diese Geschichte mit Schönheit, ne, das ist ja wahrscheinlich etwas, was so in unseren Breitengraden ein Milliardengeschäft ist. Wie setzt denn Feminismus da an?
Keine Ahnung, aber mich fuckt das ab. Ich finde das echt schlimm. Ich komme da überhaupt nicht drauf klar. Weil viele Leute tatsächlich meinen so, ja, das ist halt mein Geschmack. Das, da kann ich, also, ne, was willst du mir sagen über Geschmack, kann man nicht streiten. Und dann denke ich immer so, wie, Moment, ich muss mich gerade ein bisschen sammeln, damit ich böse vor mich rumschimpfe. Ich nutze das Wort naiv. Wie naiv das doch ist, sowas zu sagen, weil Geschmack doch schon lange nichts mehr ist, was man einfach so hat und wie man so ist, sondern etwas, was total medial geprägt ist und gesellschaftlich geprägt ist. Ne? Witziges Beispiel, sorry Andrea, dass ich das erwähne, aber es gibt halt eben Menschen zum Beispiel, die in Deutschland damit groß geworden sind, dass es ganz normal war, sich nicht die Beine zu rasieren. So, ne? Und die sind übrigens noch gar nicht so alt und die leben auch noch und sind sogar noch relativ jung, finde ich, so Mitte 40. Und so, ne? Und da war das normal, da hat keiner gesagt so, was geht denn bei dir oder so, im Gegenteil. Und dann kamen halt eben Leute aus anderen Ländern, wo das halt eben einen anderen Stellenwert hat und haben gesagt, die Deutschen behaarten und so, ne? Und dann hat sich das irgendwann gewandelt, aber vor, wie gesagt, 30 Jahren hat sich da keine Sau drum geschert. So, ne? Da war das halt eben nicht dieses Schönheitsideal. Und erzähl das mal heute einem, das glaubt doch kein Mensch. So, ne? Ja. Wenn man es richtig macht, glauben die Kinder, dass Frauen überhaupt keine Haare haben. Ohne Haare groß geworden sind. Ja. Nur Männer behaart sind. Also, ne, das ist nur ein total banales Beispiel, aber es gibt halt eben so viele Beispiele, wo einfach ganz klar ist, dass Schönheitsideale einfach gesellschaftlich geprägt sind. Ich weiß noch, wie sehr ich mich drüber lustig gemacht habe, so über diese was ist das 90er, wo man so richtig fieses Neon-Schnickschnack-Pink und weiß ich nicht was getragen hat, war 90er, ne? Ne? Augenkrebs, ne? Vor 5 Jahren, noch nicht mal, war Neon wieder voll in, da sind alle wieder mit diesen krassen Mustern rumgelaufen, wo man sich vorher im Fernsehen ohne Ende drüber lustig gemacht hat. So, ne? Haha, die 90er. So. Und das passiert halt am laufenden Band und viele Leute reflektieren das überhaupt gar nicht. So, und das ärgert mich halt eben so, dass sie sagen so, das ist halt mein Geschmack, was willst du mir sagen? Ich will dir sagen, dass du drüber nachdenken sollst, dass du mal drüber nachdenken sollst, was du an Menschen auch wirklich wertschätzt und was wirklich Schönheit sein kann oder nicht. So, ne, ist ja okay, wenn man auf, was weiß ich, ne, man darf ja auch einen gewissen Geschmack haben und gewisse Sachen von mir ist auch schön oder nicht schön oder anziehen oder nicht anziehen finden, aber ich finde nicht so unreflektiert. Das. Okay. Aus diesem Grund musste ich mir mal die Haare abrasieren, weil ich so wütend war, weil ich das so oberflächlich und ätzend finde. Also die Leute mochten mich danach immer noch so.
Schönheitsideale
wären... Lange Haare sind nämlich auch kein weibliches Schönheitsideal alleine. Und das sieht man nämlich daran, je älter Frauen werden, desto kürzer werden die Haare, weil je höher wird das Selbstbewusstsein und je easier geht man damit um und meint nicht mehr so, ich muss mich als kleine Lady und kleines Mädchen präsentieren, deswegen habe ich so lange Haare. Das muss jetzt mal gesagt werden. Kurze Haare rocken.
Bada ich habe auch lange Haare, Baba.
Ja, aber du... Ich sage ja nicht, dass man keine langen Haare haben darf. Ich habe nur ein totales Problem damit, wenn Leute sagen,
man keine kurzen
Haare Mädchen haben dürfen darf. Keine kurzen Haare ja, haben und das wäre unweiblich. Und das Zeichen von Weiblichkeit wäre übrigens lange Haare und an den Beinen keine Haare.
Ja, und vor allem, weißt du, wer das halt, das ist halt krass, dass vor allem oft Männer das, ne? Also dass Schönheitsideale für Männer gemacht werden, das ist richtig krass. Ich muss kurz was Schönes von meinem Patenkind erzählen, sehr stolz. Es gab so eine blöde Almased-Werbung oder irgend so eine, es ging glaube ich um so ein Abnehmmittel. Und da stand eine, hat es an der Tür geklingelt und dann kam eine Frau im Bikini zur Tür und hat die Tür geöffnet und der Mann stand da im Anzug und dann haben sie sich irgendwie angeguckt, ich weiß nicht was. Und auf jeden Fall hat sie sich halt total drüber aufgeregt, dass der Mann richtig angezogen sein kann und die Frau da einfach im Bikini steht, ne? Und wow, so hallo, 5-jährige Feministin, voll cool. Und richtig gut. Ich finde das so gut, dass es ihr aufgefallen ist. Und mir wäre es nicht aufgefallen, weil es halt traurigerweise schon so dazugehört. Und auch dieses Schönheitsideal mit, ne, oder hier irgendwie enttarnt sein, das kommt ja zum Teil auch aus der Pornobranche. Das ist halt, das genau, wie du sagst, man muss halt reflektieren. Ich finde, man muss wissen, woher das kommt. Und auch, genau, wer, wer sagt, dass das schön ist und dass halt oft auch, wenn es um Mode geht und um Schönheitsideale, ist immer noch nach wie vor in Serien, im Fernsehen so dieses Schönsein für Männer. Das finde ich auch richtig krass. Nicht schön sein für dich, sondern schön sein, damit du Männern, damit du Jungs gefällst. Das ist heftig. Das
also, ist heftig. Ich habe ja koreanischen Hintergrund. Und in Korea ist es so, dass die Dichte an Schönheitschirurgen, also das prozentual gesehen dort, glaube ich, weltweit, es die meisten Schönheitschirurgen und Chirurginnen gibt. Und natürlich lassen sich auch in Korea vor allem Frauen operieren. Und ich glaube, so eine kleine Augen-OP haben auch, glaube ich, inzwischen fast 50% der Leute da hinter sich. Also da ist es total verbreitet, dass man einem bestimmten Ideal hinterherjagt. Und das sind zwar nicht nur Frauen, aber immer noch vor allem. Und da sieht man es ziemlich extrem. Aber ich glaube, was da verbreitet ist, nämlich dieser Kollektivismus, dass alle lernen, dasselbe zu wollen, ist nicht nur für sogenannte kollektivistische Kulturen der Fall. Bei uns ist das, bei uns sage ich schon, in Deutschland beispielsweise, ist das vielleicht ein bisschen verschleierter oder kommt subtiler rüber, aber nicht weniger der Fall, würde ich sagen. Man lernt halt zu begehren von anderen. Es nicht nur Verhaltensweisen sind erlernt durch Imitation, sondern auch unsere Wünsche und das, was wir wollen, ist erlernt. Und man ist dem auch nicht unbedingt ausgeliefert. Man kann etwas daran tun. Also man braucht halt vor allem eine Bewusstheit dafür. Und also es ist auch möglich, etwas anderes zu erlernen.
Das ist auch gar nicht so schwer. Der erste Schritt meiner Meinung nach wäre, drüber nachzudenken, drüber zu reden und sich zu überlegen, mit welchen Medien, Menschen und so weiter umgebe ich mich. Ne? Also was sind denn meine Einflüsse? Weil Einflüsse kann man ja sehr wohl bis zu einem gewissen Grade aussortieren. So, ne? Ist halt die Frage, muss man sich gewisse Sachen im Fernsehen mal angucken? Muss man halt eben sich in einem gewissen... Also das fand ich zum Beispiel ganz nett von meiner Mutter. Meine Mutter hat mir ja in einem gewissen Alter verboten, Viva zu gucken. Viva und MTV. Weil sie meinte, das prägt derartig dein Bild von Frau sein und von Kleidung und so weiter. Und das möchte sie einfach nicht. Ne? Musik hören ist ja kein Problem, aber guck dir diesen Schrott nicht mehr an. So, ne? Und das fand ich eine tiefe Weisheit. Und das sehe ich auch heute immer noch so. Dass man sich bewusst halt eben überlegen kann, mit welchen Einflüssen setze ich mich aus? Mit welchen Menschen hänge ich rum? Und gebe ich Menschen auch einfach mal Kontra, die ganze Zeit irgendwie oberflächlich über die fette Schlampe da hinten rumlästern oder so, ne? Also da hat man ja sehr viel Einfluss, wenn man das halt eben möchte und wenn man da auch so ein bisschen mal drüber nachdenkt.
Ich würde gerne auch noch mal über die Rolle von Sprache reden. In der Art und Weise, wie Sprache eben diese ganzen Mechanismen auch unterstützt. Also ich weiß, an der Uni war das Erste, was wir gelernt haben, ne, wenn du einen Text schreibst...
Penisattitüde.
Hashtag der Woche.
Muss man nochmal sagen. Entschuldigung.
Penisattitüde. So.
Oh, wer ruft? Nee, sorry, ich bin's.
Ach so.
Oh, ich hab schon. Freunde. Sorry.
Also, das Erste, was man da erlernt, wenn du einen Text schreibst, ne, du kannst nicht nur die männliche Form benutzen, sondern du musst eben immer auch die weibliche Form mit benutzen. Du kannst nicht nur sagen, die Schüler, bla bla bla, sondern die Schülerinnen und Schüler. Und das hat am Anfang genervt, aber so nach ein paar Semestern ist das eben auch ganz natürlich gekommen. So, aber das ist natürlich ein Beispiel, wo dann die Universität versucht, auch die Sprache gerechter zu machen. Aber was würdet ihr sagen, inwiefern ist die Sprache eben nicht nur so eine Nebensache, so dass man eben jetzt dran denkt, okay, du schreibst eben auch Schülerinnen, sondern warum ist das extrem wichtig, was meint ihr?
Also ich habe zu dem Thema mal einen Artikel gelesen, auf sprachlog.de. Da geht es um geschlechtergerechte Sprache und Lebensentscheidungen. Und das fand ich wirklich sehr interessant, weil es da um das grammatische Phänomen des generischen Maskulinums geht. Im Deutschen ist es ja so, dass bei Personenbezeichnungen meistens das grammatische Geschlecht, es gibt nur wenige Ausnahmen, aber meistens ist es so, dass das übereinstimmt mit dem biologischen und sozialen Geschlecht des Menschen, der da bezeichnet wird. Also Mann, Bruder, Mönch, Knecht sind grammatisch maskulin und auch biologisch sozial männlich. Dann gibt es andere Wörter wie Frau, Schwester, Nonne, Magd, und da stimmt auch wieder das Geschlecht mit dem biologischen und sozialen überein. So. Hinzu kommt dazu im Deutschen, dass die weibliche Form bei Personenbezeichnungen oft gekennzeichnet wird durch ein In am Ende, das einfach drangehängt wird. Ne? Also Chefin, Polizistin, Bäckerin und so weiter und so fort. Und dann ist man hingegangen und hat tatsächlich auch empirisch untersucht, was für einen Einfluss das auf Kinder ausübt, wenn man das generische Maskulinum zum Beispiel im Plural benutzt. Ne? Also wenn man von Polizisten spricht und nicht von Polizistinnen und Polizisten. Mhm. Und da gibt es tatsächlich die psychologische Auswirkung auf Kinder, dass,
ja, nicht nur auf Kinder, glaube ich. Ne?
Ja, aber alle. Es ging ja hier in der Mathe vor allem um Kinder, ne? Und was das für einen Einfluss auf sie hat. Denn es ging um Berufswünsche beispielsweise. Dass Mädchen dann weniger dazu tendieren, sich einen Beruf auszusuchen für sich, für ihre eigene Karriere, was männlich assoziiert ist durch das generische Maskulinum. Wenn also nur gesagt wird die Polizisten, dann glauben die Mädchen nicht, also weniger ist weniger wahrscheinlich, dass es etwas für sie ist, dass sie daran glauben. Und es ist gleichzeitig auch assoziiert mit einem gewissen Status. Ne, also wenn es das generische Maskulinum ist, dann gehen die Kinder davon aus, es ist schon in den Köpfen drin, dass das mehr Prestige bedeutet und so weiter und so fort. Und an solchen Dingen merkt man schon, dass Sprache keine unschuldige Angelegenheit ist. So wie wir Sprache sogar grammatisch benutzen, hat das eine Auswirkung darauf, wie wir denken und sogar was für Lebensentscheidungen wir treffen. Wenn uns das über Jahre hinweg prägt.
Das ist krass. Also, ja. Ich finde, also, ne, man kann ja dann über so Texte bei der Uni auch drüber schreiben, zum leichteren Verständnis benutze ich hier irgendwie nur die männliche Form. Und was ich gerne mache, ist halt entweder zum besseren Verständnis nur die weibliche zu benutzen.
Sehr cool.
Oder einfach, also einmal schreibe ich drüber, ich habe auch einen Dozent, der weiß, das geht das gut. Weil der ziemlich cool drauf ist, ich nehme an, der ist auch Feminist. Genau, also dass ich einfach schreibe, so die einfache Lesbarkeit ist hier nicht wichtig. Es ist wichtig, dass die Realität irgendwie gut abgebildet wird. Und das ist halt, wenn ich weibliche, wenn ich männliche, wenn ich aber auch Sternchenformen benutze, wo sich irgendwie Trans- und Intermenschen auch mit reinfinden können, also mit angesprochen fühlen. So, also das finde ich total wichtig. Es geht nicht einfach. Die Welt ist nicht einfach. Das Leben ist nicht einfach. Also finde ich das irgendwie schön. Ne? Gut, ich studiere soziale Arbeit, da geht es auch oft um gesellschaftliche Themen. Und finde ich, kann das die Form ruhig auch widerspiegeln.
Hättest du mir das mal eher erzählt, hätte ich das in meiner These auch
cool gemacht. Ne?
Also das mit nur die weibliche finde ich ziemlich gut.
Ja.
Also. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das, was du gesagt hast, okay, das finde ich krass. Finde ich, sollte man drüber nachdenken. Aber ich persönlich habe, ich meine, weiß ich nicht, wie sehr mich so Dinge beeinflussen, aber ich habe viel, viel größere Probleme mit Schimpfwörtern. Also sowas wie, was weiß ich, Weichei, Zicke, Heususe, ne, um mal ganz leichte zu sagen, die halt eben so auf einen, also es gibt ja auch wenig Schimpfwörter für Männer, die nicht ihre Männlichkeit angreifen. Also es gibt überhaupt wenig Schimpfwörter, die halt eben nicht mit männlichen und weiblichen Stereotypen irgendwie arbeiten. So. Und damit habe ich irgendwie größere Probleme, glaube ich, als wenn ich einen wissenschaftlichen Text lese.
Ja, aber das war für mich nur so das erste Mal, dass ich damit wirklich in Berührung gekommen bin. Und eine Sache, die mir aus dem Studium aber hängen geblieben ist, ist eben dieser Satz, dass man sagt, Sprache bildet die Realität nicht nur ab, sondern Sprache gestaltet oder schafft auch Wirklichkeit. Ja, und das ist das eben. Ne? Je nachdem, wie wir sprechen, gestalten wir dadurch eben eine Wirklichkeit. Und wenn wir eine ungerechte Sprache haben, dann führt das auch dazu oder trägt das einen Teil dazu bei, dass die Welt eben so ist, wie sie ist. Und eben deswegen muss Feminismus auch da ansetzen, muss
genau.
Sprache auch verändern.
Das, genau, weil dann kleine Mädchen eben denken, sie können nicht Polizistin werden, weil immer nur von Polizistinnen gesprochen wird zum Beispiel, ne? Und es gibt, ich hatte auch mit Kommilitoninnen das Gespräch, die meinen, die fühlen sich super schön eingeschlossen, auch in der männlichen Form. Und einerseits würde ich auch wieder auf die Schiene gehen, die du gesagt hast, ne? Ihr wurdet halt auch geprägt so. Ne? Also es ist jetzt nicht nur irgendwie dein Geschmack oder schön, dass du das toll findest. Aber vielleicht reflektierst du mal, warum das so ist. Und es gibt Menschen, die sich nicht eingeschlossen fühlen. Und allein deswegen finde ich es auch wichtig und finde ich es auch als Christin wichtig, sind wir jetzt vielleicht beim theologischen Aspekt auch noch, Raum zu schaffen oder auch einen Schritt zurückzugehen, zu sagen, auch wenn mir das nicht wichtig ist, ich möchte, dass diese Leute sich mit angesprochen fühlen können, dass sie sich mit eingeschlossen fühlen können, auch von meiner Sprache, auch von, also von dem, was gesagt wird, vom öffentlichen Diskurs mit eingeschlossen fühlen. Mhm. Das finde ich wichtig, sehr, sehr wichtig.
Und das Schöne ist ja auch, dass Sprache konstruktiv sein kann. Das ist ja der Umkehrschluss aus dem, was du gesagt hast, Jason, ne? Mhm. Das heißt, wenn ich Sprache auf eine ganz bestimmte Art und Weise bewusst benutze, kann ich damit auch neue Realitäten fördern. Ja. Ja. Also wenn ich auf einmal anfange, vielleicht sperrig für unsere Hörgewohnheiten zu formulieren, aber wenn ich das mehr und mehr tue und sich das mehr und mehr durchsetzt, hat es vielleicht kleine, aber doch reale Konsequenzen auch für unser Denken. Hm. Und es besteht die Chance, dass sich dann auch in der gesellschaftlichen Realität was bewegt.
Ja. Kommen wir mal ruhig zu Theologie. Ein Punkt, bei dem mir das wichtig ist, auf gerechte Sprache oder auf, na, gerechte nicht, auf eine nicht männliche oder nicht ausschließlich männliche Sprache zu setzen, ist eben, dass wenn ich zum Beispiel Blogs schreibe, dass ich versuche darauf zu achten, dass ich Gott nicht immer er nenne.
Hm. Weil, sehr cool.
Ja, aber das ist, also ich meine, das ist für mich eine Übungssache. Ne? Wenn man meine Blogs durchgeht, wird man feststellen, dass...
Es ist so eingeprägt, ne?
Ist ja, und es ist auch manchmal sprachlich gar nicht so einfach, das so anders zu formulieren. Hm. Ne? Weil, also ich habe zumindest gemerkt, dass wenn man da andere Formulierungen findet, dann wirkt es sehr, sehr schnell unpersönlich. Also dann spricht man Gott nicht mehr an in dem Sinn oder...
wenn du sie sagst?
Das ist eben die Sache, ne? Welche Alternativen gibt es da? Ich habe kennengelernt oder eine, weiß ich gar nicht mehr, die haben das immer abgewechselt. Mhm. Ne? Und also das ist total schräg zu lesen, so wenn man das nicht gewohnt ist. Mhm. In dem einen Satz ist Gott er, im nächsten ist Gott sie. Mhm. Das ist, ja, aber... Die Sache ist die, ich weiß, dass es früher in der Oberstufe, ich erzähle immer irgendwelche Schulgeschichten, aber ist egal.
Du bist ja auch Lehrer.
Ja, 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 ja. Da gab es jedenfalls eine Lehrerin, die hatte den Ruf weg, dass sie erstens lesbisch sei und zweitens, dass sie glaube, dass Gott eine Frau ist. Und das war das Sakrileg schlechthin. Das war, weißt du noch?
Dass du ausgerechnet die ranziehen musst, die war wirklich eine...
Ja, ich hatte sie nie, aber
ich hatte sie und die war wirklich gemein.
Ja,
also ich hasse dieses Wort, aber das war wirklich eine Kampflesbe. Und ich hatte Angst vor der, weil die wirklich gemein war.
Ja, aber die Sache, das was ich sagen will, ist...
Das war...
Das war ganz, ganz furchtbar und auf jeden Fall falsch. Jeder wusste, dass es falsch war, dass Gott eine Frau ist.
Ja, die hat ja auch gesagt, vom Hüpfen wird man schwanger irgendwann. Weil dann braucht man keine Männer mehr, weil Frauen selber schwanger werden.
Ja, okay.
Okay.
Ja, aber was ich sagen will ist, für alle war klar, dass das falsch ist. Ne? Aber hinzugehen und den Umkehrschluss, ja, Gott ist ein Mann, ne? Da ist keiner drauf gekommen zu sagen, ja, okay, das ist genauso falsch.
Das stimmt nicht. Weißt du, dass Steini damals nämlich dann bei mir in Religionsunterricht kam und dass da so eine Debatte geführt wurde und so und seine Antwort war, Gott ist Geist.
Ja, das ist
also ist er hat tatsächlich sich auch nicht, also ne, er hat sich da auch nicht festnageln lassen und auch wenn durch die Bank weg männliche Attribute von ihm Gott zugeschrieben werden, hat er das trotzdem nicht sagen wollen.
Ja, aber das ist das, was ich meine. Es geht jetzt ja nicht nur da, also wahrscheinlich würden jetzt auch nicht so viele sagen, ja, Gott ist männlich. Ne? Aber zu hinterfragen, okay, wenn wir Gott männliche Attribute zuschreiben, ist das problematisch oder einseitig oder...
Genau, kommen die Leute nicht erst drauf, wenn du sie sagst. davor, dann stören die sich, Christina Bruderek sagt übrigens ganz oft sie, zu Gott. Und das finde ich schön. Und ich habe da auch mal einen Vortrag von ihr gehört und danach einen Mann gehört, der sich furchtbar darüber aufgeregt hat. Er findet die ja ganz toll, aber dass Christina Bruderek sie zu Gott sagen muss, geht ja gar nicht. Und bei Gott ist ja keine Frau. Und dann denke ich, aber Leute, ihr versteht doch nicht, worum es geht. Es geht eben nicht darum zu sagen, Gott ist eine Frau, sondern eben, dass man mal hinterfragt und klarstellt, dass Gott nicht männlich ist. Ne? Wie er halt immer, wie er, sage ich auch schon, wie Gott dargestellt wird. Und gesellschaftlich ist es eben schon doch eben, die Leute, also es wird eben als üblich, gängig, traditionell so hingenommen und es fällt ja gar nicht groß auf.
Aber lass uns nochmal kurz darüber nachdenken. Wenn das gesetzt ist, also ich würde sagen, das ist gesetzt, dass in kollektivem Bewusstsein Gott männlich gedacht wird. Vor allen Dingen. Und weiblich ist die krasse Ausnahme.
Da sagt ja das, keiner die Frau im
mit ja, den kann, langen ist der Vater im Himmel. Und ja, ja. Ist der Opa im Himmel. Ne?
Ja, genau.
So, aber wir sagen Vater unser. Ne? Aber das, was mich interessiert, was würdet ihr sagen, was sind denn dann vielleicht falsche Akzente oder vielleicht sogar krass falsche Vorstellungen von Gott, die diese männliche Sprache erschafft. Ja, also wenn das stimmt, Sprache erschafft Realität, ja, dann kann man vielleicht auch sagen, Sprache erschafft Gottesbilder. So, und wenn man jetzt das Männliche überbetont.
Herr ja. Jesus und der Herr Gott und das, ja, also ja. Ich meine, so in meinem Umfeld hat man das nicht mehr so viel, aber so wie wir groß geworden sind, war das ja eins der Hauptdinge, dass man den Herrn Jesus und den Gott als Herrn ansieht. Das war ja total wichtig. So, ne? Ja. Und das hat natürlich auch diese Macht, nicht nur die Penis-Attitüde, auch die Macht-Attitüde irgendwie gebildet.
Ja,
so.
Ja, ja. Ich meine, Patriarchat hängt zusammen mit Hierarchisierung. Ne?
Ja.
Es ist, wie Mary Daly gesagt hat, if God is male, the male is God. Also wenn Gott männlich ist, dann ist das männliche Gott. Und das ist tatsächlich dann der psychologische Effekt, der sich einstellt, ne? Dass diejenigen, die als Menschen angesehen werden, die an der Spitze stehen, der Pyramide quasi, also das wird mit dem Männlichen assoziiert. Das heißt, es gibt dann schon diese Geschlechterhierarchie, die sich fast automatisch einstellt. Legitimiert durch eine gewisse Frömmigkeit, Sprache, Religiosität, ne? Also ja, was du gesagt hast, ich höre das immer noch bei vielen Menschen in jedem Satz bei ihr, wenn sie beten, Herr am Ende.
Mhm.
Und das hat einen Effekt. Ja.
Ja, und auch eben für das Verhältnis zwischen Mann und Frau dann, ne? So dein Mann ist dann irgendwie dein Herr und irgendwie der Mann soll seine Frau lieben, wie Christus die Gemeinde liebt. Gibt das nicht so eine Stelle?
Ja, ja.
Und das halt auch, ne? Da ist dann der Mann viel näher an Gott. Der soll handeln wie Gott. Und warum? Schwierig. Sehr, sehr
schwierig. Korintherbrief, ne? Da ist ja diese, viele sagen, das ist die Schöpfungsordnung. Ne? Gott ist das Haupt und der Mann ist dann das Haupt der Frau. So hast du eben die krasse Hierarchie.
Sehr problematisch.
Ja, und das wird halt für alles Mögliche rangezogen. Ne? Auch diese Geschichte, dann die Frau, das schwache Gefäß. Und so Geschichten, ne, das wird ja schon ganz viel so kreiert irgendwie. Und einfach da ich auch ganz krass damit aufgewachsen bin, das macht richtig was, ne? Auch diesen Vers, den ich irgendwie, also es gibt ja viel, was man aus der Bibel streichen könnte. Ich persönlich möchte gerne diesen Vers rausstreichen, wo drin steht, ich weiß, wie egoistisch von mir, aber egal. Es gibt diesen Vers, der Schmuck einer Frau ist ihr sanfter und stiller Geist. Boah, ich könnte da so ausrasten. Sanftmut steht da vielleicht auch. Und ich habe mich wirklich jahrelang daran immer wieder aufgerieben, weil mir das immer wieder gesagt wurde. Ne? So, du bist eine Frau, sei doch mal ein bisschen sanft. Du bist überhaupt nicht sanft. Und dann denke ich mir so, also zumindest bin ich mutig. Wenn da sanftmutig steht, bin ich zumindest mutig. Hälfte erfüllt.
Ja.
Ich weiß nicht, habe ich da echt dran aufgerieben. Und ich finde dieses Bild von dieser ruhigen, sanften Frau, die nichts zu sagen hat und irgendwie nur so als
Dienerin oder
stiller
was?
Geist dahin wabert, so, ne?
Ey, oh Gott.
Ja, sag aber das
wie furchtbar.
Ja, ja.
Ja, und dann komme ich.
Ja, zum Glück kommst du und das ist ja, ne, auch irgendwie Männer dürfen wütend sein vielleicht und Frauen aber nicht. Die müssen dann immer nett und freundlich sein. Und das habe ich, also wenn ich so feministische Diskurse irgendwie verfolge, ist auch Wut immer ganz stark, ne, über seine Wut zu schreiben, wütend zu sprechen, Wut rauszulassen. Dann sind wir vielleicht auch wieder beim Thema Emotionen, ne? Also Emotionalität und halt in allen Facetten.
Ja, und ich meine, das ist ja auch etwas, was uns allen schadet. Es schadet ja auch nicht nur Frauen am meisten, definitiv, aber es gibt auch Männer, die ja auf eine Art und Weise sich verhalten oder ticken, wo sie schnell als weibisch verschrien werden, ne? Und die dann darunter zu leiden haben. Also warum sollte es unmännlich sein, emotional zu sein, was auch immer es bedeutet, emotional zu sein, ne? Das ist ja auch so eine Sache. Finde ich auch hochproblematisch, auch für Männer. Also ich finde, also was ich oft beobachte, ist, dass es fast als weibliches Ideal gilt, eine gewisse Passivität an den Tag zu legen.
Ja.
Gestern ist mir wieder sowas passiert, oder mir selbst nicht passiert, aber ich war gestern bei einer Gartenparty. Ich habe es Marie schon erzählt und mich ein bisschen drüber aufgeregt bei ihr heute. Da war unter anderem so ein junger Vater mit seiner vielleicht 4-5-jährigen Tochter. Und der hat ihr dann so ein Spielzeug-Schmuckkasten gebracht mit den Worten, oh, hier, ein Mädchentraum für dich. Und dann hat er noch irgendwie das Ding aufgemacht und dann irgendwie sowas rausgeholt und meinte noch irgendwas von Verlobungsring oder sowas. Ja, also wo man einfach direkt sieht, wie vom Start weg Kinder in eine ganz bestimmte Richtung fast gedrillt werden. Und gerade im frommen Bereich, habt ihr diese Eldritch-Bücher gelesen?
Ja, genau.
Ich glaube, der Typ heißt John Eldritch. Ne? Der hat etwas über Männlichkeit geschrieben. Diese
Bücher, die
genau.
sind so eine Katastrophe.
Ganz, ganz schlimm. Und die Frau, Stacy Eldritch oder so?
Ja, kann sein.
Erstmal bezeichnend, dass sie das nicht allein geschrieben hat, sondern auch nicht, mit ihm zusammen. Er hat das Buch über Männlichkeit natürlich allein geschrieben. Ja, weißt du, wie heißt das auf Deutsch?
Weißt du nicht, wie schön du bist?
Ach ja.
Ich glaube, so heißt das.
Das geht genau.
Und der ungezähmte Mann.
In diese Richtung. Ja, genau. Der Mann als der aktive Kämpfer, Abenteurer.
Der die Frau erobern will. Und
genau,
wenn du keine Frau bist,
der
die
Prinz.
Nicht erobert werden will, dann wirst du leider nie einen finden, weil der Mann tief in sich drin das Verlangen hat, eine Frau zu erobern.
Richtig.
Das heißt, du musst so sein, wie es für den Mann gut ist.
Ja, wie im Märchen, du musst oben im Turm warten,
und die Frau
damit
ist
der
die,
Mann dich auch
damit der Mann sein Leben.
Und wenn du auch ungezähmt bist als Frau.
Und die wahre Sehnsucht der Frau, ne, ist es, die Prinzessin zu sein und zu warten auf den Prinzen und eben Verlobungsring angesteckt zu bekommen. Ne?
Boah, ich hatte wegen diesen Büchern schon so krasse Fights, weil mich das so im tiefsten Innersten verärgert und irgendwie auch verletzt hat. Ne? Also diese ganzen Prinzessin-Attitüden und so, ne, das macht mich, also ne, darf jeder sein, wie er möchte, aber ich finde, man muss so sein. Mhm. Du, also ne, das ist ja auch das, was im Märchen immer gezeigt wird. Ne? Du, das ist deine Frau, das ist deine Stelle als Frau. Du wartest oben im Turm. Du schläfst im gläsernen Sarg. So, das ist das, was du als Frau
schläfst
zu tun hast.
Im gläsernen Sarg.
Okay, jetzt möchte ich nochmal einhaken. Also, weil sind jetzt für mich zwei Sachen. Einmal zum Beispiel eben diese Geschichte, viele sehen Gott als Herrn an. So, und dann, das hat im Leben auch Auswirkungen. Man hat bestimmte Rollen, Vorstellungen, was... ne, Frauen wollen erobert werden und Männer wollen erobern oder wie auch immer. So, für mich ist die Sache, ich glaube, dass das gerade in der christlichen Welt recht weit verbreitet ist. So, und jetzt kann man natürlich hingehen und sagen, ja, das ist alles, ist das irgendwie so eine patriarchale Denkweise. Ne? Aber erstens, das Ganze ist ja biblisch und zweitens, was ist denn aus eurer Sicht eine Alternative? Also, ist es nicht ganz tief verwurzelt im christlichen Glauben, dass Gott eben der Größere ist? Wie viele Worship-Songs arbeiten damit, ja? Gott ist der Große und ich bin eben der schwache Mensch und so, was setzt ihr da für eine Theologie entgegen?
Es gibt Möglichkeiten. Man braucht halt, ja, das ist die Sache. Man braucht Kreativität, Fantasie, man muss sich ein bisschen mehr bemühen.
Mhm.
Also es ist teilweise sicher schwierig, gegen eigene Vorstellungen und Sozialisationen anzugehen und bewusst nach Alternativen zu suchen und die zu benutzen. Aber die Mühe muss man sich halt machen. Und es gibt Dinge in der Bibel, die Alternativen bieten auch. Ne? Also zum Beispiel, wir hatten mal das Thema Barmherzigkeit und Erbarmen. Wenn man da mal auf den hebräischen Wortstamm schaut oder wie auch immer, ich bin kein Linguist, aber das ist etwas, was eng verwandt ist mit dem hebräischen Wort für Mutterleib. Mhm. Und Gott, der Barmherzige, ist weit verbreitet in der ganzen Bibel. Ne? Und aber wie wäre es, wenn man sowas aufgreift und mehr betont? Mhm. Das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, von Größe anders zu reden. Wenn zum Beispiel auch Gott angesehen wird als die Gebärmutter, in der wir sind, beispielsweise, dann ist Gott immer noch größer als wir, aber auf eine weibliche Art und Weise. Und das wäre ein Gegenakzent, also das wäre so ein Beispiel, der wichtig wäre.
Ich meine auch Shechina und Geist sind, glaube ich, auch im Hebräischen beides weiblich.
Ja.
Wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja. Ruach ist weiblich, ja.
Sophia im Neuen Testament ist weiblich. Gibt es viel häufiger als Logos.
Wobei ich finde, man kann auch Leute, die keine Ahnung von Griechisch und Hebräisch haben, wie ich, ganz einfache Dinge nehmen. Ne? Also sowas wie, wo immer gerne so schnell drüber weggegangen sind halt eben, wenn Männer in der Bibel weiblich konnotierte Sachen zeigen, sowas wie, wenn jemand weint, ne? David weinte bitterlich oder so, dann dem wurde ja auch immer so ein bisschen untergeschoben, dass er so weibisch war. Ne? Aber warum macht man das? Ne? Oder warum versucht man nicht halt eben einfach diese Sortierung von Attributen, die so Stereotyp sind, einfach mal so ein bisschen das zu lassen? Ne? Weil das wäre ja schon ein ganz einfacher Weg, den jeder machen könnte, ohne irgendwie tiefer reinzugehen. Mhm. Ne? Und einfach mal anerkennen, dass die Bibel halt eben auch mit Emotionalität ganz anders umgeht. Ne? Dass Jesus, finde ich, zum Beispiel als sehr emotional dargestellt wird, in ganz vielen Bereichen immer wieder. Ne? Aber wenn man über Jesus redet, machen ganz viele das so, dass sie den als das halt eben total ausblenden so, ne? Und gar nicht zeigen und da auch überhaupt gar nicht drüber reden wollen. Mhm. So.
Und auch die Jahreslosung ist ja sehr schön, ne? Da wird ja auch Gott als Mutter bezeichnet. Hm. Kennt ihr die?
Ich hab's vergessen, aber ich weiß nicht. Ja, das
nicht schlecht. Natürlich.
Der geneigte Hörer mag Google benutzen.
Nein, natürlich. Gott wird euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet.
Ja.
So, sehr, sehr schön.
Ja.
Und ich glaube halt, Gott ist so, also ist vielleicht nicht auf Bibelstellen auch bezogen, aber allgemein. So, Gott ist Gott der Befreiung und das macht auch frei von, also ne, ich darf frei sein, ich muss nicht in den gläsernen Sarg. Und ich finde, das gehört dazu, auch frei von irgendwelchen mir auferlegten Rollen, Mustern oder Lebensvorgaben. Das finde ich schon auch zum Beispiel einen wichtigen Punkt.
Jesus zum Beispiel, fällt mir gerade noch ein, ein Aspekt, den man eigentlich kaum ausblenden kann, wenn man mal aufmerksam liest, ist aber, dass Jesus ein zärtlicher Mensch war. Okay? Warum wird das nicht mehr hervorgehoben? Und gleichzeitig auch, war Jesus jemand, der sich Zärtlichkeit für sich selbst gewünscht hat? Es gibt diese eine Geschichte, wo die stadtbekannte Sünderin, wie sie im Text genannt wird, in der Karwoche am Anfang ihm die Füße wischt mit ihren Tränen und so weiter und so fort, wo man merkt, also es scheint immer wieder durch, dass Jesus auch das Bedürfnis hatte, Zärtlichkeit zu empfangen.
Mhm.
Ne? Also das ist auch so etwas. Auch Jesus legte eine Art von Passivität, das ist vielleicht das falsche Wort, aber Bedürfnissen einfach an den Tag, wo ja auch gesellschaftlich ganz oft gewertet ist, dass das etwas Weibliches sei oder so.
Und auch schön, ne? Also Gott, wie auch immer genau man das jetzt alles sehen und wie wörtlich das man verstehen will, aber Gott musste ja durch eine Frau auf diese Welt kommen, also brauchte quasi eine Frau, um auf die Welt zu kommen. Und das ist ja auch noch mal irgendwie eine Wertschätzung, ne? Auch für den weiblichen Körper, der ja ganz oft auch als schmutzig und unrein und hier und da.
Bodyshaming,
also das finde ich auch.
Ja, ich weiß nicht, wie oft es vorkommt, aber das Schwangerschaftsbild wird ja auch oft für Gott gebraucht.
Also, man kann hingehen und kann die Bibel durchgehen und kann ganz viele Beispiele finden, wo Frauen gewertschätzt oder Weiblichkeit gewertschätzt wird und auch mit Gott in Verbindung gebracht wird. Und das relativiert ein Stück weit diese männliche Vorherrschaft im Gottesbild und in der Theologie. Ich glaube aber, dass Theologie weitergehen muss. Ja, Stichwort feministische Theologie. Und ich glaube, da bleibt man nicht nur da stehen und zu sagen, also hier und da kann man sich ein paar Rosinen rauspicken, sondern man würde so weit gehen und würde sagen, aber es ist eben auch so, dass in der Bibel bestimmte Dinge verankert und festgelegt sind, die eine Geschlechterungerechtigkeit weiter tradieren. So, also Strich, es gibt Bibeltexte, die sind eben nicht gerecht. Die sind nicht geschlechtergerecht. Und feministische Theologie ist eben recht mutig gewesen oder immer noch mutig und benennt das und sagt, Leute, das, was da steht, das ist patriarchal, das ist ungerecht und das ist nicht hinnehmbar. Ja, also das ist vielleicht für einige krass, weil man sagt, ja, die Bibel ist Gottes Wort, ist unfehlbar und so weiter. Ich glaube, dass man da sich mal auch feministische Theologinnen und Theologen nehmen sollte und davon lernen sollte. Und für mich zum Beispiel, also ich würde gerne mal einen Bibeltext mit euch durchgehen. Mhm. Das ist den du gerade schon mal genannt hast. Also zumindest steht der da auch. Das ist 1. Petrus 2 und 3. In 1. Petrus 2 geht es um Sklaven. Ne? Und was ist, wenn die Sklavenherren haben, die verkehrt sind, also die gewalttätig sind und so weiter. Und dann steht da, dass man diesen Herren untertan sein soll. Ja, also die Hierarchie soll man da einhalten. Bleib in deinem Stand. So, und dann steht da eben, denn es ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkung erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was für einen Ruhm habt ihr, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Hm. So, denn Christus hat uns ein Vorbild gegeben und hat gelitten und wir sollen in seinen Fußstapfen nachfolgen. So, dann kommt der nächste Absatz und der fängt an: Gleicherweise sollen auch die Frauen ihren eigenen Männern unterordnen, sich ihren eigenen Männern unterordnen. So, und dann auch wenn etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, damit sie dann durch den Wandel der Frauen ohne Worte gewonnen werden. So, und dann kommt das eben mit dem Spuck und so weiter. Dann werden Beispiele genannt, ne, von anderen Frauen aus dem Alten Testament, die sich eben auch ihren Männern untergeordnet haben, beispielsweise dann so wie Sarah, die Ehefrau von Abraham, dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte.
Zum Glück.
Ihr Männer sollt gleichermaßen den Frauen als einem schwächeren Gefäß mit ihnen,
ja,
zusammennehmen und
furchtbar.
Ihnen Ehre erweisen.
Nee, ich will gar nicht zu Ende wissen. Also wer hat das geschrieben? Ein Mann hat das geschrieben.
So,
aber, viel weiter müssen wir gar nicht sprechen.
Ja, aber ich finde man muss das auch mal ein wenig kritisch würdigen.
Ja, würdige das mal kritisch. Bleib mal, Gott hat ja auch nicht die Hebräer aus Ägypten rausgeführt. Der hat denen ja auch gesagt, bleibt doch da, das ist meine Gnade, dass ihr da leidet. So ein Schwachsinn. Natürlich hat er sie rausgeführt. Gott ist Gott der Befreiung. Das ist völliger Blödsinn. Tut mir leid, ich würdige das jetzt nicht kritisch, aber ihr dürft das gerne kritisch würdigen. So.
Nein, also ich finde, da muss man auch mal Tacheles reden. Ne?
Ja.
Also das ist für mich ein Bibeltext, der ganz massiv zum Missbrauch führen würde.
Hm.
Ja, also wer diesen Bibeltext ernst nimmt, in dem Sinn, dass man sagt, okay, das muss man befolgen, das ist Gottes Wort und so weiter, Da kommt Missbrauch bei raus.
Mhm.
Ne? Du wirst von deinem Mann geschlagen. Ja, Christus hat auch gelitten.
Mhm.
Also gib ihm. Gleicherweise wie die Sklaven eben auch.
Mhm.
Also da steht sanftes und ruhiges Wesen. Was ist das denn?
Ja, nach Einheitsübersetzung.
Ich fühle mich persönlich sehr stark angegriffen.
Also ich finde...
Nach wie vor.
Ich eher...
Und was soll das überhaupt mit diesem schwächeren Gefäß? Jetzt mal ganz ehrlich, welche Männer könnten Kinder kriegen? Was hat das mit Schwäche zu tun? Ich weiß nicht, ich könnte mich da wirklich sehr leidenschaftlich drüber aufregen. Einfach weil ich einfach wirklich mit diesem Bild auch groß geworden bin. Hm. So, ne? Das ist das, was mir immer gesagt wurde. Und aus irgendeinem Grund hatte ich echt starke Schwierigkeiten, das zu glauben. Verrückterweise. Weil ich ich weiß nicht, weil ich finde, das ist einfach auch ein Widerspruch in sich. Ne? Wenn Gott möchte, dass Frauen so sind, dann soll er einfach alle Frauen auch genau so schaffen.
Aber ne? Weißt du, vielleicht ist genau diese Weigerung ja Gott. Genau das, was dich nie das hat glauben lassen, das ist Gott. Wäre das nicht cool?
Das wäre schön.
So, ja, das bestimmt.
Okay, jetzt bin ich 2 Minuten beruhigt. Nee, aber ich meine, das hat ja wirklich dazu geführt, das ist ja eine der Geschichten, die ich immer wieder gerne erzähle, weil die mich so massiv schockieren. Das war schon, als ich so ein bisschen raus aus der Brüdergemeinde mich entwickelt hatte, hatte ich ein Gespräch mit einem Mädchen, die war, weiß ich nicht, 2 Jahre jünger als ich oder so, ne? Und da ging es halt eben um Begabung. Und dann meinte sie zu mir, Saphira, es ist ganz offensichtlich, dass du eine Begabung in Leitung und Lehre hast. Aber diese Begabung hast du nur bekommen, damit Gott dich prüfen kann, ob du ihm mehr gehorchst, dass du diese Begabung nicht auslebst.
Bisschen krank.
Also, ne, wie krank das ist, das muss man sich mal geben. Ne? Und wie, also was weiß ich war da irgendwie Anfang 20 so. Mhm. Ne? Und wie tief das irgendwie drin sitzt, ne? Dass man halt eben die Realität so sehr an das anpassen muss, was die Bibel als komische Realität vielleicht vorgibt, genau durch solche Verse. Das ist doch... Also so eine ekelhafte Verdrehung, finde ich.
Und das Krasse ist ja, dass die Leute meinen ja, also irgendwie sie würden Gott irgendwie gehorchen, dabei packen sie irgendwie Gott in ihre komische, verkorkste Weltsichtbox. Ne?
Total, wie das unkreativ ist so und einfach und langweilig und sanft und ruhig das nur ist.
Ja, das ist traurig.
Es ist eben biblisch, würden viele sagen. Ne? Und da muss man, denke ich, zurückfragen, okay, wenn du sagst, du glaubst an die Bibel, an welchen Teil glaubst du?
Hm.
Ja, ich glaube an den ganzen Kanon, ich glaube an die ganze Bibel. Ja, glaubst du auch an den Teil, wo es um Sklaven geht? Ja, dass Sklaven eben ihren Herrn gehorchen sollen? Bist du für Sklaverei? Oder gehen wir in die Tora, wo dann noch Gesetze darüber stehen, wie das jetzt mit dem Sklavenhandel aussehen soll? Glaubst du da dran?
Ja, ich meine, das sind ja... Ne? Klar. Aber ich glaube, was ich viel, viel schlimmer finde als das, ne? Weil da sagen, ja, nein, hier und da.
Ja, aber, da sagt
aber guck mal, was auch viel schlimmer ist, ist doch, dass man wirklich dann Geschichten liest und einfach das, was da drin steht, überliest.
Ja.
Ne? Wenn man sich mal was ich von mir aus Deborah anguckt oder so, ne? Dann interpretiert man Deborah auch in diesem Frauenbild. Oder alle anderen Frauen werden halt eben nur durch die Brille dieses Frauenbildes gesehen. Mhm. Dabei finde ich halt eben, dass in der Bibel sehr wohl sehr mutige, sehr taffe Frauen sind.
Ja,
ne? Wie heißt die eine Ische da, die da diesen Zeltflock durch den Kopf und so? Das muss man sich mal reinziehen. Wie krass ist das denn? So, ne? Also, so, ne? Ich meine, es gibt so taffe und so coole und so krasse Frauen auch in der Bibel und das wird dann einfach nur ignoriert.
Das wird
so,
überlesen, ne?
Und genauso wie halt eben Männer halt eben auch nur durch diese krasse Männlichkeitsbrille gesehen
beziehungsweise
werden.
Beziehungsweise ist es eben oft auch so, dass diese Stellen, die nicht mehr mit unserem ethischen Verständnis zusammenpassen, wie Sklavenhandel oder eben, ich sag mal, wahrscheinlich... diese Stelle, ja, du sollst deinem Mann gehorchen und du sollst deinen Mann Herr nennen, steht ja da im Prinzip, ne? Nimm dir ein Beispiel an Sarah, die hat ihren Mann eben Herr genannt. Ne? Diese Sachen, das wird ja ausgeblendet. So, aber...
Und gleichzeitig hat sie halt eben die Sklavin in sein Zelt geschickt und sich da ein Kind klar gemacht.
Ja, die Hagar-Geschichte, die...
Ja.
Genau, das wird eben oft dann ausgeblendet. So, aber...
Und, das sorry, dass ich die ständig unterbreche, ich bin ein bisschen emotional, aber ich bin eine Frau, ich darf das so. Was ich ja auch total den Punkt in der ganzen Geschichte ist, es ist ja auch eine Ermutigung, hinterfotzig zu sein für Frauen, was ja auch so ein typisches Frauenbild ist, was auch so ein bisschen dadurch so hervorgebracht wird. Ne? So, ja, vorne rum her sein und hintenrum die Hagar-Geschichte und so. Ne? Und ich finde, es wird viel ermutigen und ich finde, das ist auch ganz viel dieses typische Frauenbild, was auch in gewissen Kreisen, die das Patriarchat feiern, ganz stark drin ist. Ne? Diese Frau, die hinten, ne? dieser Kopf- und Halsgeschichte und so. Ne?
Mein Punkt ist eben, unmöglich. Dass ich glaube, es ist eben wichtig anzuerkennen, dass die Bibel Texte enthält, die, man muss es sagen, überholt sind. Die ethisch überholt sind. Wo heute keiner mehr sagen würde, okay, das ist richtig so. Sklaven verkaufen ist richtig. Ne? Und all diese Sachen. Und dass man eben dann ehrlich ist und sagt, okay, das heißt, in bestimmten Dingen sind wir heute, ich würde sagen, von Gott weitergeführt worden in eine andere Zukunft, in eine bessere Zukunft. Und ich glaube, das muss die Art und Weise sein, wie wir die Bibel lesen. Dass wir eben nicht sagen, alles das, was da steht, ist gleich richtig, sondern dass man sieht, okay, das sind Texte, die von Männern geschrieben sind, die vor 2000 Jahren geschrieben worden sind. Aber trotzdem ist es ein unglaublich fortschrittliches Buch, weil wir schon erkennen können, wie damals Gott die Menschheit schon weitergeführt hat.
Ja. Es gibt spannende Arten und Weisen, mit der Bibel umzugehen in Bezug darauf. Ne? Es gibt ja auch in biblischen Texten viele Leerstellen. Deswegen gibt es unter den Juden ja auch Traditionen, wo Geschichten fortgeschrieben werden oder wo irgendwelche Hintergründe erläutert werden und so weiter und so fort. Das gibt es ja unter Feministinnen auch, wo zum Beispiel irgendwelche Frauengestalten, die anonym sind oder Frauen, die Opfer werden. Was ist diese eine Geschichte, wo die Frau die Tochter zerteilt wird und das wird dann geschickt an jeden Stamm in Israel? Es gibt Feministinnen, die gedenken dieser Frau. Hm. Die machen quasi einen Feiertag für diese Frau. Hm. Im Gedenken halt an, also stellvertretend für die Frauen, die untergegangen sind, die namenlos bleiben in biblischen Texten, die nicht, also die noch nicht mal beim Namen genannt werden, weil die es nicht wert sind. Oder so. Ne? Das finde ich spannend. Also so kann man auch mit der Bibel umgehen. Aber es gibt auch in der Bibel andere Stellen, die wir ausblenden. Safira, du hast es schon erwähnt. Eins meiner Lieblingsbeispiele ist das von Schifra und Pua am Anfang der Exodus-Geschichte. Das sind die beiden Hebammen, die
sich weigern,
also die hebräischen Knaben zu töten. Mhm. Ne? Wie es ihnen der Pharao aufgetragen hat. Und die beiden werden namentlich genannt, wohingegen der Pharao keinen Namen hat.
Hm. Witzig, stimmt.
Hm. Ne, denn die Pharaonen sind eh alle gleich. Da braucht man jetzt nicht zu spezifizieren, die kann man alle über einen Kamm scheren. Aber diese beiden Frauen, die müssen beim Namen erwähnt werden. Hm. Und also solche Stellen, da liest man schnell drüber hinweg, weil wir es nicht gewohnt sind, die Bibel so zu lesen. Hm. Aber die gibt es auch zuhauf in beiden Testamenten. Und sodass man also dieses gegen den Strich lesen, glaube ich, sich zu Herzen nehmen sollte. Und da steckt viel Potenzial drin.
Hm. Auch in der Schöpfungsgeschichte steckt sehr, sehr viel Potenzial. Mhm. Ne, das hat Siegfried Zimmer, glaube ich, auch mal in einem Vortrag gesagt. Er hat einfach nochmal hervorgehoben, dass Eva ihren Namen ja erst nach dem Sündenfall erhält von dem Mann. Und der Mann hat davor die Tiere benannt. Und dann wird die Frau vom Mann auch benannt, ne? Also wie quasi Tiere. Hm. Und dass das aber nicht die Intention der Schöpfung war, sondern dass das quasi mit der Gefallenen... Das kann man, glaube ich, ganz gut argumentieren mit Leuten, die mit zur Schöpfungsordnung kommen. Ja. Ne? Ganz und so mit, oh, wir sind nach dem Sündenfall jetzt irgendwie. Ja. Ich finde das ganz cool. Und manchen hilft das. Ja. genau. Ne? Und das ist eigentlich auch nicht irgendwie... Die Frau wurde nicht irgendwie als Dienerin oder als Hilfe geschaffen, sondern als Gegenüber. Und Siegfried Zimmer hat da wirklich echt schön viel was drüber erzählt. Und einfach auch... man kann da rauslesen, dass das Patriarchat eben durch die Sünde entstanden ist. Hm. Und Folge der Sünde ist. Und das würde ich, also ich sehe das auch so. Aber
ja, vor allen Dingen, weil halt eben, was ich halt in dem Punkt total wichtig finde, ist halt eben, das Problem an der Sünde ist, dass wir alle ein Problem damit haben.
Natürlich.
So, mit der gefallenen Schöpfung. Und das, was halt viele unterschätzen, ist einfach, dass das Patriarchat ja auch für Männer sehr unangenehm ist.
Okay, und an der Stelle, bevor wir darüber reden, dass es auch für Männer schlimm ist, es wäre auch wichtig, da feministisch zu sein und dafür zu kämpfen, Patriarchat und so weiter abzuschaffen, wenn es Männer nicht tangieren würde. Ne, also dass man sich sagt, nur weil das jetzt auch für Männer schlimm ist, deswegen kämpfen wir jetzt. Nein, das wäre wieder ganz schlimm. Wollte ich nur noch mal einschieben.
Für alle, denen das auch ganz wichtig ist. Genau. Ja, ja. Aber ist es schon definitiv. Mit dir, ne?
Also ja, auf jeden Fall.
Ne, genauso wie man halt eben auch als Heterosexuelle für die Rechte von Homosexuellen eintreten kann, auch wenn es einen selber nicht tangiert.
Ja.
So, ne? Aber
oder wie man sagen könnte, dass Rassismus auch für Weiße schlecht ist, aber...
Genau. Auch wenn es nicht für Weiße schlecht wäre, wäre es egal, ist trotzdem scheiße.
Genau. Ja. Und das finde ich halt eben auch für viele, die halt eben irgendwie damit groß geworden sind, das wird halt auch nicht reflektiert. Mhm. Ne? Und da hatte ich mal so ein ganz einschneidendes Erlebnis mit einem Jugendlichen auf der Arbeit, der aus Syrien kommt und der auch sehr stark patriarchal groß geworden ist. Aber also so wie mir das Patriarchat auch verkauft wurde, war einfach dieses ne, Männer haben einfach die Macht so, ne, und dürfen die über Frauen ausüben. Das Spannende ist, was der mir erzählt hat, ist halt eben, dass er für sich das Patriarchat ganz anders erlebt hat, nämlich als eine unglaubliche Verantwortung. Es kann auch sein, dass viele so dass das auch so für sich sehen, aber das habe ich da das erste Mal gehört, dass er das Patriarchat so für sich sieht, dass er als Mann eine unglaubliche Verantwortung hat und dass diese Verantwortung im Zweifelsfall auch ihn kaputt machen würde, dass er für die Frau und für die Familie, wo er die Verantwortung hat, alles tun würde. Mhm. Und wenn es ihn, ne, bevor er die Frau zum Beispiel um Hilfe fragen würde, würde er sich selber eher kaputt machen, weil er die Verantwortung hat, die Frau zu schützen, weil er die Verantwortung hat, da zu sein, weil er die Verantwortung hat, als Mann alles zusammenzuhalten, alles zu regeln und das Geld dran zu schaffen und so weiter und so fort. Und das hat mich total berührt, weil ich halt eben dieses Bild vom Patriarchat so noch nie direkt vermittelt bekommen hatte. Ne? Und der hat halt echt darunter irgendwie auch gelitten, so, ne? weil er sagt so, ja, ich bin halt Mann, was bleibt mir übrig? Ich muss es halt machen. Hm. So, ne? Und das fand ich sehr, sehr bestürzend irgendwie.
Ja. Es muss sich viel ändern.
Ja, und so auch nochmal zu den ganzen Leuten, die halt eben da gerade auch über Leute aus dem mit islamischen Glauben, ne, über Muslime oder so herziehen, ne? Und so weiter und so fort. Ne? Die dürfen vielleicht auch da passiert das ja auch immer gerne, ne? Die unterdrückte Frau und so, ne? Aber wo halt eben das in den Kopf auch nicht drin ist, dass die Männer aber genauso groß werden und genauso drunter leiden. Und dass es halt eben nicht immer nur die bösen Männer sind, die die armen muslimischen Frauen da unterdrücken oder so, sondern dass es halt eben wirklich, dass sie halt da auch unter Druck sind und dass sich dieses System auch gegenseitig bedingt. So.
Und sind wir da nicht auch bei, wie heißt das, Intersektionalität? Oder
Intersektionalität, ja.
Oh ja, ich hatte nie verstanden, was das ist. Erklärt mir das mal.
Na, also zum Beispiel, ne, dass zum Beispiel ja auch muslimische Frauen allgemein das ist nochmal was anderes, wenn du eine muslimische Frau bist, wie wenn du eine christliche Frau bist in Deutschland, so, ne? Irgendwie von, wie du gesellschaftlich behandelt wirst und so. Und gleichzeitig wird irgendwie, wenn es jetzt, dann gibt es irgendwie wieder Westen, koloniale Strukturen gegenüber dem Nahen Osten und so weiter. Also das spielt ja viel mit rein.
Ja, ja, aber wenn ich das richtig verstehe, die Idee dahinter ist halt eben nicht zu sagen, das potenziert sich, sondern die einzelnen Sachen, die falsch
was
laufen, getrennt für sich angucken.
Okay, was ist jetzt Intersektionalismus?
Ja, das habe ich versucht gerade zu erklären.
Also Intersektionalität leitet sich ab aus dem...
Ist jetzt Mansplaining.
Bei Jason ist es Muss.
Okay. Intersektionalität.
Naja, okay. Ich weiß es halt zufällig, weil... Ja, ist ja egal.
Nein, sag du das. Ich weiß es nicht.
Also es kommt halt aus dem englischsprachigen Bereich und das ist mein Steckenpferd, weil ich das lange Jahre studiert habe. Also Intersection, ne, ist das Wort, von dem es stammt. Und Intersection, das ist zum Beispiel eine Kreuzung, heißt Schnittpunkt oder Schnittmenge. Ne? Okay. Das heißt, es geht um verschiedene Diskriminierungsformen, unter denen eine Person beispielsweise zu leiden hat. Wenn zum Beispiel eine Person Frau ist, was noch, sagen wir mal...
Im Rollstuhl sitzt,
schwarz, sagen wir mal, schwarz ist, behindert, ja, also es kann ja viel zusammenkommen.
Kann sie trotzdem ein Arschloch sein.
Dann ist sie in vielfacher Hinsicht diskriminiert. Ne? Und das ist dann das Phänomen der Intersektionalität.
Hm. Also eine mehrfache Diskriminierung sozusagen.
Genau, und also beispielsweise, es kommt, in der Theologie ist es auch interessant, da gibt es zum Beispiel Womanist-Theologie. Mhm. Nicht nur feministische Theologie, und das kommt auch aus Nordamerika, das kommt auch aus den USA, aus der Erfahrung von schwarzen Frauen.
Mhm.
Denn die haben festgestellt, sehr früh, eigentlich von Anfang an festgestellt, dass in der Emanzipationsbewegung der Frauen die dominanten Stimmen weibliche, weiße Frauen waren. Dass aber auch in der Antirassismusbewegung, in der Bürgerrechtsbewegung die dominanten Stimmen Männern gehörten, schwarzen Männern gehörten. Das heißt, sie waren weder in der einen Bewegung noch in der anderen Bewegung repräsentiert. Und deswegen mussten sie sich ihr eigenes Ding schaffen. Und das ist dann zum Beispiel das Womanist-Label, unter dem man das zusammenfassen kann. Da gibt es nochmal ganz spezielle Bedürfnisse, spezielle Themen und ja, eine Steigerung von Diskriminierung, von Ungerechtigkeit, die man halt auch nicht ausblenden darf.
Und deswegen, was ich irgendwie auch am Anfang noch gesagt hatte, ne, dieses, wenn ein Feminismus nicht auch Frauen einschließt, mit Behinderung, Transfrauen etc. pp., ne, für wen ist er dann? Also da zu versuchen, auch seinen eigenen Feminismus kritisch zu hinterfragen, weil ich Privilegien habe als weiße heterosexuelle Frau, so, ne, und jetzt irgendwie auch studiert habe, und es gibt Frauen, auf die trifft das nicht zu, und dann diskutieren wir ganz viel über Aufsichtsposten oder wie heißt das? In Aufsichts-, nein, Führungs-,
Frauenquote.
Frauenquote und in Aufsichtsräten, ne, wie viele Frauen da drin sein sollen, aber das betrifft ganz viele Frauen gar nicht so, ne? Das einfach im Hinterkopf zu behalten, das ist schon gut. Aber das ist noch nicht alles. Wir können nicht aufhören, das immer weiter zu denken und auch immer wieder zu kritisieren, auch immer wieder zu gucken, okay, wer wird vielleicht vergessen, ne? Oder wen vergisst unsere eigene Bewegung jetzt, oder wofür wir kämpfen, wen lässt das aus? Und ja.
Cool. Meine Herren, wir hatten eine wütende Folge.
Sehr gut. So muss das.
Empört euch.
Empört euch. Sehr cool.
Ja, über die Geschichte mit Emotionalität können wir irgendwann auch nochmal intensiver reden.
Ich finde, das könnte auch weitergehen noch, ne?
Ja, wir machen bestimmt nochmal einen dazu.
Schöner Teaser.
Sehr cool.
Ja, eigentlich haben wir auch relativ wenig über Penisattitüde geredet, ne? Hashtag der Woche. Muss ich nochmal erwähnen. Ich mag das Wort.
Und über die aktuelle politische Debatte, was muslimische Frauen angeht. Bestimmte, gewisse muslimische Frauen haben wir auch nicht geredet.
Oh yeah.
Ne? Burka und so weiter.
Oh, also Burkini. Bleibt. Ja, bleibt, wie kann man nur? Wie kann man nur? Wie kann man nur? So.
Das Burka-Verbot.
Nein, diese Geschichte, Burkini-Verbot. Wie kann man denn jemanden zwingen, halbnackt rumzulaufen?
Sehr gut, jetzt sind wir doch dabei.
Ja, ja. Ich muss mir so einen scheiß Burkini kaufen. Das ist egal, ob ich
tot sitze. Dass die CDU glaubt, durch ein Burka-Verbot die Welt sicherer zu machen, ist mir auch schleierhaft.
Männer machen Anschläge und Frauen, für Frauen gibt es ein Verbot. Danke.
Ja,
für danke. Nichts.
Für gar nichts, ja. Unverschämt.
Ich finde, man müsste wirklich
Oh, Wortwitz.
Okay.
Sehr geil.
Ich finde wirklich, dass jetzt aus Protest ganz viele westliche Frauen sich Burkinis kaufen sollten und damit schwimmen gehen sollten.
Vielleicht sollten Männer sich Burkinis kaufen.
Das habt ihr das mitgekriegt?
Männer, ja, Hijab.
Genau. Hm? Im Iran gab es doch die Aktion.
Ja, das war richtig cool.
Ich habe es nicht mitbekommen. What?
Da haben sich ganz viele Brüder, also die Brüder oder die Väter haben sich von ihren Töchtern, Schwestern, Frauen, wie auch immer, die Kopftücher genommen und sie sich umgetan und damit Fotos gemacht, um einfach zu symbolisieren, ne, wir sind solidarisch und das ist gemein, dass meine Frau, Schwester, Freundin, wie auch immer, das tragen muss und ich nicht.
Cool. Ja.
Sehr genau. Cool.
Auf jeden Fall cool.
Penisattitüde.
Penisattitüde.
Hashtag der Woche.
Marie, du hast das Wort noch gar nicht gesagt.
Penisattitüde.
So, wir verabschieden uns. Bis demnächst.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao.